Also vor 14 Tagen, heute vor 14 Tagen haben wir gesagt, dass Gott in Jesus wohnte und Jesus von sich aus absolut unfähig war, irgendetwas zu tun. Jesus war absolut unfähig, etwas zu tun. Ich war fast geneigt, das Thema der Predigt vor 14 Tagen zu nennen, der unfähige Jesus. Ich weiß, da hätten sich manche Leute dann vielleicht aufgeregt. Das hat mich dann angespornt, habe ich gesagt, deshalb würde ich es vielleicht extra so nennen, denn was man provokativ nennt, da wollen die Leute jetzt richtig, und was meint er dann jetzt? Zieht er jetzt über meinen Jesus her? Nein, sondern wir haben angeschaut, dass dieser Sohn Gottes von sich aus nichts tun konnte. Ich will das nur mal kurz Resümee passieren lassen, und zwar, wir hatten gelesen, 2. Korinther 5, da sagt Paulus, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott war in Jesus Christus. Du musst einfach sehen, wir sprechen nicht von theologischem Wissen, von irgendwelchen theologischen Tatsachen, die helfen dir nicht, sondern es muss etwas persönlich Angewandtes sein. Es muss eine Offenbarung in uns werden. Und Gott wohnte in Jesus. Es heißt nicht, er war bei Jesus. Er ging mit Jesus, das war auch, weil er allgegenwärtig ist. Aber die Bibel sagt, Gott war in Christus. In Johannes 5 sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Der Sohn kann nichts, nichts. Und ich habe nur ein paar Stellen rausgenommen. Das Johannesevangelium ist voll davon. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht, das tut ebenso der Sohn. Vers 30, wiederholt er sich in Johannes 5, ich kann nichts von mir selber tun. Das, was ich beim Vater höre, das rede ich. Das, was ich meinen Vater tun sehe, das tue ich. Ich kann nichts von mir selber tun. In Johannes 10, 38 sagt Jesus, die Leute sagen, du lässt das den Sohn Gottes, du lässt das Gott, weil du sagst, du wärst Sohn, der Sohn Gottes. Und er sagt, an den Werken, die Werke, die ihr seht, daran könnt ihr erkennen und verstehen, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Daran könnt ihr erkennen und ihr könntet es auch verstehen, wenn ihr wollt, dass der Vater in mir ist. Der Vater Gott ist in Jesus, als er auf der Erde ist. Johannes 14, Vers 10, glaubst du nicht, Philipp, Johannes 14, Jesus ist sich vorzubereiten für die Kreuzigung, Gefangennahme, Gethsemane, Misshandlung, Kreuzigung und so weiter. Und dann spricht er nochmal mit seinen Jüngern und dann sagt Philippus, ja, kannst du uns mal den Vater zeigen, wie ist das mit dem Vater? 3,5 Jahre ist Jesus mit ihnen unterwegs und dann sagt Jesus, Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch, Tag für Tag, und du hast nicht verstanden, dass der Vater in mir ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die Rema, nicht Logos, nicht Graphe, die Worte, das Rema, die Rema, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, Jesus. Der Vater aber, der in mir bleibt, da haben wir das Wort bleibt, meno. Das Wort meno heißt, sich in jemanden aufhalten, in jemanden wohnen, in jemanden bleiben. Das bedeutet meno. Der Vater, der in mir bleibt, allein schon in mir bleibt, aber das bleibt, was bei uns heißt meno, der sich da wohnhaft aufhält in mir. Er sagt, dieser Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Seine Werke. Der Vater tut, der lebt in mir. Ich lebe nur aus, ich stelle meinen Körper, sagt Jesus, ich stelle meine Hände, meine Füße, meine Zunge, mein Gehirn, alles, was ich bin auf dieser Erde, stelle ich meinem Vater Gott zur Verfügung, damit der Vater auf dieser Erde einen Körper hat, durch den er sich dieser Welt mitteilen kann. Alles, was ich tue, tut mein Vater durch mich. Es sind seine Werke. Steht auch in eurer Bibel so. Hört euch das nochmal an. Ich war ausführlicher dort gewesen. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, sagt er dann weiter. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Dann haben wir festgestellt, genauer alles, meine Ausführungen könnt ihr von vor 14 Tagen anschauen. Das war am 12.07. Und dann am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Er war die ganze Zeit auf der Erde gewohnt, dass der Vater in ihm wohnt, dass der Vater in ihm bleibt, der Vater mit ihm redet, der Vater ihm die Werke zeigt. Und dann hängt Jesus am Kreuz. Und als er dort am Kreuz hängt, dann werden alle Schuld und Sünde, alle Krankheit, alles Böse dieses Kosmos, die Bibel sagt dieser Welt, das griechische Wort Kosmos, alles Böse dieses Weltsystems wird auf Jesus gelegt. Vor allem aber unsere Schuld und Sünde, all unsere Unmoral, unsere Lügen, unser Betrug, unser Ehebruch, alles wird auf ihn gelegt und Jesus hängt dort am Kreuz als der schmutzigste Sünder im ganzen Universum. Er hat nicht nur die Sünde von einer oder zwei Personen zu tragen, sondern die Sünden der ganzen Welt. Alles auf ihn geladen, das war so schlimm, die Bibel sagt, dass Gott in einem Menschen, der Sünder ist, nicht lebt. Das heißt nicht, dass Christen nicht sündigen können. Die Bibel zeigt eindeutig, dass Christen sündigen können, aber es gibt einen Unterschied. Ohne Jesus sind wir Sünder. Nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben, nennt die Bibel uns Heilige und Geliebte. Deshalb sagt der Römerbrief, ihr wart einmal Sünder. Also ich höre manchmal im evangelikalen Bereich, wir sind Sünder und werden immer Sünder bleiben. Das ist nicht biblische Theologie. Das ist einfach Erfindung irgendeines frommen Gehirns. Weil in meiner Bibel und in deiner Bibel steht, wir waren Sünder. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind jetzt Heilige und Geliebte. Sag mal deinem Nachbar, hallo, du Heiliger und Geliebter. Oh, Halleluja. Jesus nahm all unsere Schuld und Sünde auf sich. Und dann zieht Gott, aufgrund dieser ganzen Schuld und Sünde, die auf Jesus liegt, zieht Gott aus seinem Sohn aus. Gott verlässt am Kreuz seinen Sohn. Das war die bitterste Stunde, die man jemals erleben kann und die Jesus erlebt hat in seinem Leben. Und deshalb ruft er, in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Antwort, wegen deiner und meiner Schuld. Die Bibel sagt, wegen unserer Treuebrüche, weil wir Gott gegenüber und gegeneinander untreu geworden sind. In seiner Todesstunde war Jesus allein. Die Schrift zeigt uns, ein Erdbeben geschah, der Himmel verfinstert sich. Es war eine Sonnenfinsternis, nicht nur in der Bibel überliefert, sondern auch bei dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius. Eine Dunkelheit, die sich auf die ganze Erde legte. In dieser Todesstunde war Jesus allein. Seine Jünger waren geflohen. Johannes war noch dann zum Kreuz gekommen. Die Mutter war noch gekommen. Jesus kümmert sich noch um ihre Versorgung, wenn er jetzt sterben wird, weil Josef, ihr Mann, sein Stiefvater, war ja bereits gestorben. Und in der Todesstunde war Jesus allein. Weißt du, das Gute an unserem Leben ist, jeder, der Jesus Christus in seinem Leben hat, ist nicht mehr allein. Du und ich werden in der Todesstunde nicht alleine sein. Jesus, der Vater, der Heilige Geist, die Engel Gottes, der ganze Himmel wird bei uns sein. Wenn wir diese Erde verlassen, dann gehen wir nicht in ein Dunkel, dann gehen wir nicht in irgendein Nirvana. Wir gehen direkt Hand in Hand mit Jesus, direkt in die Himmelswelt, in unsere ewige Heimat mit unserem Herrn Jesus Christus. Bis dahin waren wir letztes Mal gekommen. Jesus bezeugt eindeutig, und es ist immer, wenn du, wir sind ja so gewohnt, wir lesen, ja, und von mir kann ich nichts tun, alles, was ich tue, tut der Vater, das sind seine Werke. Wir lesen das so, manchmal so desinteressiert, finde ich, so als würden wir, ja, das holt keinem vom Hocker. Aber du musst wissen, Gott wohnte in Jesus. Und jetzt, sagt Jesus, wird es etwas Neues geben. Wir haben Johannes 14 gerade gelesen. Und da, wo ich dann aufhöre, will ich dann nochmal weiterlesen. Nochmal Vers 8. Philippus, der Herr, du sagst, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, Vers 10? Nein, ich springe. Glaub mir, dass ich dem Vater bin, der Vater in mir ist. Jetzt kommt etwas. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, oder wenn ihr mich, das Wort steht, mich steht nicht in, fehlt in mehreren alten Handschriften, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, ich werde es tun. Welch eine grandiose, gewaltige Aussage. Ich werde es tun. Vers 18 sagt in Johannes 14, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Er erklärte ihm, dass er gehen wird, dass er sterben wird, dass er zum Vater gehen wird, dass seine Zeit auf der Erde zu Ende ist. Aber ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist beim Lesen. Die meisten Leute lesen nur, ich werde euch nicht verwaist, also als Waisen alleine zurücklassen, sondern ich schicke euch den Heiligen Geist. Aber er sagt hier auch noch etwas anderes. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das steht in deiner Bibel genauso. Ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme zu euch. Nicht nur ich sitze irgendwo auf dem Thron, weit weg, sondern ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ist klar, nach seinem Sterben, nach der Auferstehung sah sie nicht mehr. Ihr aber seht mich. Warum? Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Hier beginnt eine neue Ära. Die Geschichtsbücher werden neu aufgeschlagen. Ein neues Kapitel beginnt. Es werden neue geschrieben, neue Absätze. Das Zeitalter der Gnade beginnt. An diesem Zeitalter der Gnade geschieht etwas enorm Starkes, Gewaltiges. Der Mensch, der an Christus glaubt, der Mensch, der Gott dem Vater dienen und folgen will, dieser Mensch ist nicht mehr alleine auf sich gestellt, sondern jeder Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, bei dem kommt Jesus und zieht in ihm ein. Die Bibel sagt, der Geist Christi, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Was heißt das, der Geist Christi? Manche Theologen machen alles immer so kompliziert, dass hinterher kein Mensch mehr versteht, was eigentlich da geschrieben steht. Dabei sollte man ganz einfach nehmen, was da geschrieben steht. Die Bibel zeigt uns Folgendes. Die Bibel zeigt, Gott der Vater ist Geist, richtig? Gott ist Geist. Die Bibel zeigt uns, Jesus Christus ist Geist. Und die Bibel zeigt uns, der Heilige Geist ist Geist, richtig? Also, sie sind drei Geistwesen, die in der Lage sind, sich körperlich zu manifestieren. Aber in dem Moment, wenn sie sich körperlich manifestieren würden auf dieser Erde, wären sie wieder lokal begrenzt gebunden und könnten nicht allgegenwärtig überall handeln und tätig sein, um es mal einfach zu sagen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann kommt Jesus, er mit seinem Geist als Geistwesen in uns hinein und wohnt in uns. Und dann haben wir in uns den Geist Christi. Ist doch ganz einfach. Wir haben den Geist Christi in uns. Hier drinnen, in diesem Körper, wohnt Jesus. Ich habe den Geist Christi. Deshalb bin ich auch sein. Wie kam es dazu, dass ich sein wurde? Weil ich ihn als Herrn in mein Leben aufgenommen habe. Und gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben und wohne in mir. Er kam und er wohnt in mir. Und Jesus sagt hier weiter, wenn wir das lesen, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Die Bibel zeigt, dass wir in Christus sind. Wir sind, stell dir vor, wie dieses Hemd, das umgibt meinen Körper. Die Bibel sagt, so umgibt mich Jesus, aber gleichzeitig wohnt er auch als Person in mir. Das heißt, ich bin innen und außen abgedeckt mit Christus. Galaterbrief, so viele in den Tod Jesu getauft worden sind, die haben Jesus Christus angezogen. Das heißt, wer nicht getauft ist, aufgrund seines Glaubens, hat Christus nicht angezogen. Und wir müssen sehen, Jesus sagte, es ist nötig, getauft zu werden. Als Johannes der Täufer zu ihm kommt und sagt, du, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, dann sagt Jesus, das stimmt nicht. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, Johannes, lass es so geschehen. Du musst mich taufen. Denn so, durch die Taufe, bringen wir die Gerechtigkeit, die wir empfangen haben, zum Überlaufen, zum Ausmaß, zum vollen Maß. Das heißt, wenn wir Jesus aufnehmen, dann werden wir von Gott her Gottes Gerechtigkeit genannt. Aber die Bibel sagt, in den Überfluss dieser Gerechtigkeit kommen wir erst aufgrund dann der Taufe. Das macht das Fass total auf, dass es in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinfließt. Deshalb ist Taufe so wichtig. Deshalb will der Teufel, dass du einfach teuflisch, dämonisch an deiner Besprengung festhältst. Weil er mag nicht, dass du beerdigt wirst, weil er will, dass du nackig durch die Gegend läufst, dass du mit dem Lendenschurz rumläufst und viel. Wenn du nicht getauft bist, dann bist du irgendwie in einer Schamzone, weil du bist nackend, du hast nicht Christus angezogen und das kannst du drehen und wenden, wie es will. Wenn du sagst, ich will mich nicht taufen lassen, dann bist du schlauer als Jesus, aber dann wirst du eines Tages wirklich dastehen und wirst wirklich bitterlich weinen, dass du so störrisch gewesen bist. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir und ich in euch. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort, also Logos, halten. Das Wort halten ist für uns oft so, oh, ich muss alles einhalten. Ich muss alles einhalten. Das ist nicht, was Gott sagt. Ich habe die Woche so gesagt, weißt du mal, Rita, zu meiner Frau, mir kam so die Woche auch in den Sinn, beim Nachdenken über die Schriften, und da war mir etwas klar und der Heilige Geist bezeugt es meinem Herzen. Du und ich sind nicht dazu berufen, als guter Christ zu leben. Du und ich sind dazu berufen, mit Christus zu leben. Du kannst als guter Christ leben und in die Hölle gehen. Du kannst versuchen, als guter Christ ohne Christus zu leben. Regeln des Christentums einzuhalten, Regeln des Christentums zu befolgen. Und du wirst verloren gehen, weil du wirst nicht gerettet aufgrund von Einhaltung christlicher Regeln und Gesetze und Rituale. Wir werden allein deshalb gerettet, weil wir eine Person in unser Leben aufnehmen, nämlich Jesus Christus. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Du und ich, wir sind nicht berufen, als guter Christ zu leben, ich wiederhole es, sondern wir sind dazu berufen, mit Jesus Christus, mit einer Person in diesem Alltag, in unserem Leben zu leben. Dazu sind wir berufen. Er sagt, Vers 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Halten ist nicht, ich halte es ein, sondern er wird es bewahren. Der Grundtext sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren, er wird es festhalten. Und das Leben, das wir leben, das Leben, in das wir gestellt sind, das Leben, die Umstände, die Situationen, die uns im Alltag begegnen, die sind manchmal so massiv, dass es so scheint, als würde man uns die Wahrheit des Wortes Gottes entreißen wollen. Es ist so, als wenn unsere Seele sich manchmal nackend fühlt und sagt, jetzt habe ich keinen Anker mehr, wo ist denn Gott? Aber dann besinnen wir uns, er hat gesagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie aufgeben. Und dann halten wir das Wort fest. Du, Herr, wirst mich nicht verlassen. Wir halten es fest. Das ist, wenn die Bibel sagt, halte sein Wort. Festhalten, nicht einhalten, nicht Regeln einhalten, sondern ich halte mich fest wie ein Ertrinkender am Seil. Ich halte mich fest an wie jemand, der am Abtreiben ist in einem reißenden Strom, an dem Rettungsring. Ich halte mich fest und sage, eins, ich weiß, ich werde nicht untergehen, weil mein Jesus in mir lebt. Ich weiß, ich werde nicht umkommen, weil mein Jesus mit mir geht. Ich werde nicht zugrunde gehen, weil der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Das sind die Punkte. Wir halten das fest. Das lassen wir uns nicht stehlen. Die Seele will stehlen. Die Umstände wollen stehlen. Manchmal Menschen um uns herum wollen es uns stehlen. Manchmal sind wir so töricht und wollen uns das selber stehlen. Aber wir halten fest. Ohne Anklage, denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus an, wer mich liebt, wird mein Wort festhalten, bewahren, festhalten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und Das sagte er, bevor er zum Vater ging. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da steht's doch schon wieder. Mein lieber Bruder, Schwester, mein lieber Freund, bist du dir dessen bewusst, dass wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass der Vater und der Sohn in unser Leben einziehen? Das ist nicht einfach eine theologische Wahrheit, nicht etwas, was wir bejahen wollen. Nein, es ist eine Realität, da drin wohnt einer, da drin lebt einer, der in uns ist, sagt der Apostel, ist größer als der in der Welt ist. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung, das Wort, das wie das Wort Monet, Wohnung, Wohnplatz, bleibe, genau, das andere, Wohnen, bleiben ist Meno, Entschuldigung. Also wir werden zu ihm kommen und Wohnung, Monet, Wohnung, Wohnplatz, bleibe. Wir werden unseren Wohnplatz in ihm machen. Als du Jesus aufgenommen hast, wurde dein Körper sein Wohnplatz. Als du dann erfüllt wurdest mit dem Heiligen Geist, getauft wurdest im Heiligen Geist, dann zog der Heilige Geist auch noch ein und der wohnt jetzt auch da drin. Das starke, phänomenale, großartige an der Botschaft des Evangeliums, des Neuen Testaments ist, dass wir im Alltag es immer mit dem Vater zu tun haben, mit dem Sohn zu tun haben und mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, leben alle drei in diesem Körper. Hallo, da ist auch kein Platz mehr für einen Dämon. Denn der Herr füllt uns aus. Hallo? Der Herr füllt uns aus. Der Herr füllt uns aus. So, wir werden kommen und Wohnung, wo unseren Wohnplatz bei ihm machen. Das Monet kommt von Meno, bleiben, wohnen, in jemand wohnen. Ich will noch einen Vers reinwerfen. Ich sagte es neulich schon, ich habe ein krasses Beispiel benutzt, möchte dieses krasse Beispiel auch wieder benutzen, gebrauchen. Und zwar, wenn ein Mensch von Dämonen besessen ist, dämonisiert ist, wie auch immer, wenn ein Mensch also beherrscht wird, die Bibel spricht, Menschen können von Geistern, von bösen Geistern beherrscht werden. In unserer Welt, in der wir hier in Europa leben, haben wir das wegdiskutiert. Du brauchst nur nach Afrika zu gehen und dann weißt du, Dämonen, Teufel, die Dinge gibt's real. Aber sie wissen auch, es gibt einen mächtigen Gott. Aber in meinem jahrzehntelangen Dienst, 40 Jahre etwa Dienst, den ich habe, in dieser Zeit habe ich immer wieder mit Menschen gebetet, die auch von dämonischen Geistern beherrscht waren. Und wenn wir gebetet haben, dann habe ich diese Geister ganz einfach ihnen im Namen Jesu geboten, rauszugehen und die Person zu verlassen. Und die Person, der Person gesagt, und jetzt lade Jesus in dein Leben auf, dass du von einem richtigen Geist besetzt wirst, nämlich vom Geist Christi und von Gott und nicht mehr von Geistern. Wenn Menschen Dämonen in sich haben und unterwegs sind, siehst du gar nicht unbedingt, dass da Dämonen drin sind, richtig? Schauen wir an bei dem, wo die Dämonen in die Schweineherde fuhren. Da heißt es, bei dem sah man voll dämonische Power im Alltag mit Gewalttat und so weiter, die dieser Mann lebte. Und niemand konnte ihn bändigen. Seine ganze Umwelt, sein Umfeld hatte Angst. Und dann kommt dieser Person zu Jesus und Jesus sagt ihm, dass er gehen soll. Dieser Dämon manifestiert erstmal und Jesus sagt, wie heißt du? Dann sagt dieser Dämon, Legion, denn wir sind viele, eine Legion. Wir sind eine ganze Legion von Geistern, die in diesem Mann leben. Eine Legion von Geistern. So, hast du gesehen, konntest du überall die Arme und Nasen der Geister raussehen, aber aus der Person sprach der Anführer dieser Legion und unterhielt sich mit Jesus aus diesem besessenen Mann. Das heißt, also Geister lebten in dieser Person, richtig? Du musst wissen, das sind Realitäten. Wenn wir von Besessenheit sprechen, dann wissen wir, da sind dämonische Geister in einem Körper und wohnen in diesem Menschen. So, Jesus befiehlt ihnen zu gehen und sie fahren aus diesem Mann aus, er schmeißt sie raus und sie stürmen auf die Schweineherde zu und die Dämonen stürzen sie, die ganze Schweineherde, die wahnsinnig wird, stürzen sie in den See. So, weil sie baten ihn, sie wollen nicht aus der Gegend, er soll sie nicht aus der Gegend vertreiben. Sie wollten nicht in den Abgrund gehen, weil wenn sie in den Abgrund geschickt wären, dann hätten sie erst einmal ihre Tätigkeit auf der Erde beendet. Und sie baten Jesus, in dem Gebiet zu bleiben. Das zeigt uns, dass Dämonen sehr territorial leben. Obwohl ich mal so denke, in unserer heutigen Zeit, bei dem ganzen weltweiten Flugverkehr und Austausch von Menschen und Personen auf der ganzen Welt, also ich denke mal, da ist schon so manch ein Dämon einfach mitgeflogen im Flugzeug als blinder Passagier. Und jemand kommt nach Deutschland, erlebt hier eine Befreiung durch den Herrn Jesus Christus. Was ist mit dem Dämon? Auf einmal hast du einen afrikanischen Dämon, der turnt hier in Darmstadt rum. Der wird sich natürlich dann am liebsten eine afrikanische Person suchen, in der er wieder sein Leben leben kann. Weil sie suchen Personen, die ihrer Art entsprechen, um in diesen Personen dann zu leben. Was ich damit sagen will, ist, wir sehen, es sind Geister können in Menschen sein, in Menschen wohnen. Und du siehst nicht, ob da ein Geist drin ist. Warum können gläubige Menschen denn nicht glauben, dass Jesus als Geist, der Vater Gott als Geist und der Heilige Geist als Geist in uns wohnen? Wenn Dämonen in Körpern wohnen können, wieso kann es dann nicht der allmächtige Gott? Hallo? Da auf einmal sind wir, ja, wie geht das? Das geht doch nicht. Wenn der Herr sagt, ich komme zu dir und ich wohne jetzt in dir, ich nehme in dir meinen Wohnplatz, da werde ich jetzt leben, solange du auf dieser Erde mir nachfolgst und mit mir gehst, werde ich dort leben, dann weiß ich, er geht mit mir. Er sitzt mit dir am Mittagstisch. Wenn du dich heute Abend irgendwann ins Bett oder auf dein Sofa legen wirst, dann wird er da sein. Er ist immer da, von allen Seiten umgibst du mich schon im Alten Testament und hältst deine Hand über mir, hieß es von den Gläubigen. Aber im Neuen Testament ist nicht nur, dass er uns umgibt, im Neuen Testament ist auch, dass er in uns drin ist. Hier drinnen wohnt Gott. Das ist das Geheimnis von Kraft. Das ist das Geheimnis von Wundern. Das ist das Geheimnis von Werken. Wenn wir wissen, wirklich da wissen, ich meine nicht in unserem Kopf, nicht in unserem Hirn, wenn wir in unserem Geist wissen, in unserem Herzen wissen, tief in unserer Seele wissen, in mir lebt Jesus. Und dieser Jesus möchte gerne in dieser Welt seine Werke tun. Wenn wir das mal verstanden, es uns offenbar geworden ist, wenn das auf einmal Klick macht in uns, dann wissen wir, es kommt gar nicht auf mich an. Es kommt gar nicht auf meine Formulierungen der Theologie an. Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt Schnupfen habe oder nicht oder was auch sonst im Leben ist. Nein, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich meinen Körper diesem Herrn Jesus bereitstelle und unterwegs bin und dem Herrn Jesus erlaube, durch mich zu agieren, durch mich Menschen zu berühren. Und ich weiß, die Werke tut er. Nächsten Sonntag werden wir darüber sprechen, wie das in unserem Alltagsleben praktisch fließt, weil wir haben den Beweis der Schrift, wir haben den Beweis der Apostel, wir haben den Beweis vieler Menschen. Und dann wirst du wirst in eine Entspannung hineinkommen, wo du weißt, der in mir ist der Größere, der tut diese Werke und hierher hast du meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Ohren, meine Zunge. Herr, was willst du brauchen? Wann? Zu welcher Stunde? Nimm es dir, Herr, gebrauche es, tu es durch mich. Und du weißt nur eins, du legst dein altes Fleisch oder dein junges Fleisch irgendwo hin und betest und der Heilige Geist und Jesus kommen und sagen, geschehen in Jesu Namen. Verstehst du? Wir müssen da nicht so, wenn ich dann die Theologie gelernt habe und einen Abschluss habe, meinen Bachelor in theologischen Fachkenntnissen, wenn ich diese Kenntnis habe, dann werden die Dämonen zittern. Glaub mir, sie werden nicht über deinen Hohlkopf, entschuldige bitte, zittern, den du mit hohler Theologie füllst, sondern dein Kopf muss mit Jesus gefüllt sein. Die beste Theologie bringt dir nichts, da muss Jesus im Hirn sein. Hallo, Jesus muss im Hirn sein, in der Seele sein, im Gefühl, im Willen, im Verstand, da muss Jesus sein. Im Körper, bis in die Zehenspuren, Spitzen muss Jesus sein. Jetzt noch ein Wort, 1. Korinther 15, 40. Paulus sagt, ich nehme nur einen Vers, das ist ein ganzer Absatz, aber das wäre zu lang, nächsten 10 Verse, ich lese nur einen. Und es gibt himmlische Leiber, Körper, Soma, und es gibt irdische Körper. Aber anders ist der Glanz, die Doxa, die Herrlichkeit der himmlischen, anders die der irdischen. Also der Apostel sagt, Leute, ihr müsst wissen, es gibt himmlische Körper, himmlische, epuranios, das ist überhimmlische eigentlich, so epi auf, überhimmlische Körper. Jesus hat einen überhimmlischen Körper. Er kann auch in verschiedenen Art und Weisen, könnte auch einfach erscheinen. Und es gibt irdische Körper. Das Wort irdische Körper ist epigaios, bedeutet irdisch, also auf der Erde. Epi auf, ge Erde. Körper auf der Erde, von der Erde genommen. Wir haben zurzeit einen Körper, der von der Erde genommen ist. Deshalb bei der Beerdigung haben wir, von Erde bist du genommen, zu Erde wirst du werden. Ja, Erde zu Erde, Staub zu Staub und der Geist zu Gott, der ihn gegeben hat. Übrigens, Asche zu Asche steht nicht in der Bibel, das ist auch eine Erfindung der frommen Theologie, weil in der Bibel steht Erde zu Erde, Staub zu Staub und der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Im Prediger 12 ist das drin, oder ja, 12 meine ich. Aber das könnt ihr selber nach dem ganzen Prediger durchlesen, da merkt ihr auch, wie in manchen Bereichen der Prediger wirklich auch in seinem göttlichen Verständnis nachgelassen hat aufgrund seiner vielen Sünden. Wenn wir das anschauen, es gibt himmlische Körper. Wenn wir in die Bibel schauen, Jesus schildert es uns, da ist der reiche Mann, da ist der arme Lazarus, beide sterben. Der reiche Mann starb und wurde begraben. Der arme, der Lazarus, starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, im Paradies. Das heißt, die Engel trugen den Lazarus, eine Person, ins Paradies. Im Paradies angekommen, da sehen sie sich, auf der einen Seite, es ist eine tiefe Kluft zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, auf der Seite der Ungläubigen, da ist der reiche Mann. Und er sieht auf der anderen Seite der Kluft, sieht er den Lazarus und er sieht Abraham, der ja schon ein paar Jahrtausende tot war. Schon länger, ne? Ein bisschen länger her. Und jetzt sieht er den da und jetzt ist dieser reiche Mann und sagt, Abraham, ja, was willst du? Du, schick den Lazarus zu mir. Der soll seinen Finger ins Wasser tauchen, rüberkommen zu mir und meine Zunge kühlen. Ich leide fürchterliche Qualen an dem Ort, an dem ich mich befinde. Bedenke, dieser Mann ist noch nicht in der Hölle. Der ist erst im Totenreich. Er ist noch nicht im Feuersee und hat unendliche Qual. Hat er gewählt zu Lebzeiten. Ich brauche keinen Gott, ich brauche Jahweh nicht, ich brauche keinen Jesus, sagen die Leute heute. Dann werden sie dort landen, wo dieser reiche Mann ist, am Ort der Qual, den Jesus nicht für sie vorgesehen hatte. Aber was es uns zeigt auch ist, der reiche Mann spricht, Abraham spricht, der reiche Mann sagt, du, ich sehe ja den Lazarus da stehen, der soll seinen Finger nehmen. Aber wo ist denn Lazarus Körper? Lazarus Körper ist doch beerdigt, oder nicht? Der reiche Mann, sein Körper ist doch beerdigt, sagt Jesus, liegt unter der Erde. Aber wenn wir sterben, sagt die Bibel, zieht unser Geist, unser wahrer Mensch, nicht unser Atem. Unser Geist, unser wahrer Mensch und unsere Seele ziehen aus dem Körper aus. Das ist ja, was Prediger sagt, Erde zu Erde, Staub zu Staub und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier tot umfalle oder jetzt umfalle und ich sterbe, dann klingt das für die Anwesenden schlimm. Aber in Wirklichkeit ziehe ich nur aus meiner Hütte aus, aus meinem Haus aus und mein Geist und Seele gehen zu Gott und ich werde sofort im Jenseits sein und werde die Leute dort treffen, die schon vorangegangen sind, die ich kenne, unter anderem mein Vater, mein Enkelkind und andere Leute. Die werde ich dort sehen und werde sicherlich wahrscheinlich auch den Abraham sehen und so weiter. So, wir sehen also, wir kommen dort an, Finger zum Berühren, Mund zum Sprechen, Augen zum Sehen, Ohren zum Hören, Mitgefühl haben alle. So, wir sehen also, diese Menschen oder diese Geistwesen, die dort sind, haben eine Art bis zur Auferstehung der Toten, wo wir den Auferstehungsleib bekommen, haben sie eine Form von Körper, die überhimmlisch ist, so dass sie sich dort auch sehen können. Seid ihr mit mir? Also es gibt irdische Leiber, also und es gibt überhimmlische Körper. So diese sind dort. Jetzt Jesus ist zum Vater gegangen. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus auf den Thron gesetzt wurde. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass der Vater uns mit Jesus auf den Thron in die himmlischen Örter gesetzt hat und dass wir zusammen mit Jesus jetzt herrschen. Müsst ihr nochmal ins Internet gehen, das war in den letzten 3-4 Wochen Thema gewesen. So, wenn wir also jetzt Jesus aufnehmen, kommt dieser Jesus als Geistperson in uns hinein und wohnt in uns. Und der Vater, mit dem wir versöhnt wurden durch Jesus, ist auch dabei. Und dann sagt Jesus etwas, der Heilige Geist, der bei euch ist, der soll in euch sein. Und deshalb gibt es etwas, was wir nennen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe. Da zieht der Heilige Geist noch ein. Das ist das großartige, herrliche in dieser Welt, dass im menschlichen Körper der dreieinige Gott wohnt. Hallo? Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Wenn Jesus sagt, ich in euch, dann meint er auch in euch. Ja, okay. Also, er ist zu uns gekommen. Jetzt will ich doch ein Stück weitergehen. Genau, Johannes 15. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das ist alles die Reden. Ihr merkt, welch einen Nachdruck er darauf legt. Leute, ihr müsst etwas erkennen. Es kommt jetzt eine neue Ära. Ich werde in euch wohnen. Und ihr müsst in mir bleiben und ich bleibe in euch. Lasst uns in enger Beziehung wie Familie zusammenleben, zusammen wohnen. Bleibt in mir, bleibt wie der Meno in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe, Meno, wohne, denn am Weinstein, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was sagte Jesus? Ohne den Vater kann ich nichts tun. Ich bin nicht dazu in der Lage. Die Werke, die durch mein Erscheinen, durch meine Person in der Öffentlichkeit geschehen, sagt Jesus, die geschehen deshalb, weil in mir mein Vater wohnt und der tut seine Werke. Wir haben letztes Mal auch kurz angesprochen, Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, der umherzog und wohltat und alle heilte und befreite, die vom Teufel überwältigt sind oder die vom Teufel beherrschten, heißt es wörtlich, die vom Teufel beherrscht waren, die heilte er, die befreite er. Manche waren von Krankheit beherrscht, die nicht Gott gewollt war und manche waren in anderen Bindungen. Und dieser Vater, der in Jesus wohnte, dieser Vater sagt, das würde ich jetzt gerne tun. Und der Heilige Geist, von dem Jesus erfüllt war, der Heilige Geist führte das dann aus. Und der Heilige, seid ihr noch mit mir? Verstehen oder bist du zu kompliziert? Okay? Ganz einfach. Der Vater wohnt in ihm und der Vater sagt, da am Teich Bethesda liegt einer, der schon Jahrzehnte gelähmt ist. Mein Sohn, den will ich heute anrühren. Und dann ging Jesus und transportierte seinen Vater und den Heiligen Geist, denn Jesus war Mensch wie wir. Er transportierte ihn in die Säulenhalle. Er kam zu diesem Gelähmten und er sprach zu diesem Gelähmten. Und Jesus stellt ihm die Fragen, die er von seinem Vater gehört hatte, die er diesem Gelähmten stellen soll. Und er sagt ihm, willst du gesund werden? Der Mann sagt, ich habe keinen Menschen mehr, das Wasser sich bewegt. Da war ein Teich, von Zeit zu Zeit kam ein Engel, berührte das Wasser. Wer zuerst reingesprungen ist oder ins Wasser kam, der war dann gesund. Aber er war gelähmt und er sagt, ich kann nicht so schnell. Er sagt, immer, wenn ich mich aufmache und ins Wasser gehen will, dann ist schon ander drin. Also soll ich dir mal was sagen? Ich hätte mal Füße Tag und Nacht im Wasser gehalten. Nur mal nebenbei. Aber gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, Jesus geht hin und sagt ganz einfach, ich will, dass du gesund bist. Und er wird gesund. Was war sonst? Sonst blieb Jesus stehen. Viele kamen und berührten ihn auch. Aber hier verschwindet Jesus, ohne dass jemand weiß, wer hat das überhaupt getan. Warum machte er das? Weil sein Vater ihm die Anordnung gegeben hat, du gehst nur, machst ihn gesund und inkognito und dann verschwindest du einfach. Jesus sagt, ich tue nur, was ich meinen Vater tun sehe. Mein Vater habe ich gesehen, der würde anrühren, keinen Namen nennen, gar nichts tun, sondern einfach abhauen. Und er sagt, das tue ich, was mein Vater mir aufgetragen hat. So, das Gleiche gilt für uns. Wir transportieren Gott in diese Welt. Das können wir aber nicht tun, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Denn auf dem Sofa können wir nichts transportieren. Dann werden wir nur rundlicher und leiblich gesegneter. Und die Welt immer mehr geht an den Fluch ihrer Sünde und ihres Lebensstils zugrunde. Bleibt in mir und ich in euch. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr der Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich, und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir hatten am 15.03.2015 darüber gesprochen. Jesus sagte in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir. Also bleibt in mir, meno, wohnen, haltet euch auf bei mir. Lass uns in enger Wohngemeinschaft, Familie sein. Was ist denn, was sagt der Apostel im Neuen Testament? Wir sind jetzt nicht mehr Fremde, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hallo? Das heißt, wir wohnen mit Gott zusammen. Wenn das mal reingeht in Kopf und Herz, Gott wohnt bei mir zu Hause, dann werden sich deine Umstände ändern. Dann wird sich dein Denken ändern. Dann werden sich unsere Gefühle, unser Handeln ändern. Wenn wir begriffen haben, er ist da, er ist da, er ist da. Als Pfingstler haben wir früher gesungen, und er geht mit mir, und er spricht mit mir, und er sagt mir, Kind, du bist mein. Ja, dass wir haben, als wir jünger waren, haben wir das geglaubt, dass er mit uns geht im Alltag, mit uns redet, uns begleitet, mit uns spricht. Du magst Ängste in deinem Leben haben. An dem Tag, an dem du begreifst, ich meine nicht theologisch, sondern erkenntnismäßig, dass in dir Gott wohnt, wirst du aufhören, dich von deiner Angst tyrannisieren zu lassen. Dass du dich von Angst beherrschen lässt, in gewissen Situationen deines Lebens, liegt daran, dass du nicht wirklich weißt, dass Jesus in dir lebt. Hallo? Denn wenn du weißt, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, des ganzen Universums in dir lebt, wo ist dann Raum für Angst? Hallo? Und deshalb müssen wir uns in die Beziehung mit Jesus hineingeben. Ich will dir keinen Druck damit machen, überhaupt, das bringt dir ja gar nichts. Aber ich will dich dazu bringen, geh zu Jesus. Und wenn Angst kommt, wenn sie aufsteigt, mach es doch mal, bisher bist du weggelaufen, du bist geflohen. Bleib doch einmal stehen und sag, Angst, ich stelle mich dir, weil in mir wohnt der lebendige Gott. Und der lebendige Gott ist größer als du blöde Angst. Hallo? Da müssen wir mal stoppen und stehen bleiben und sagen, du musst mich schon notfalls überrollen wie ein Panzer. Das kannst du aber nicht, Angst. Warum? Der in mir ist es größer. Das ist der Punkt. Wenn wir das mal verstanden haben, dann laufen wir nicht mehr weg. Dann laufen wir nicht mehr weg. Dann werden wir manchmal Angst. Die Angst kommt. Das heißt, du hast Angst. Aber du sagst, ich stelle mich. Da bleibe ich stehen. Wie sagte Luther, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott hilft mir. Und er hilft dir. Hallo? Er hilft uns. Bleibt in mir, wohnt in mir, sagt er in Johannes 15. Hört euch die Predigt nochmal an vom 15.03.2015. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mit mir, in mir, wenn wir zusammen wohnen, bringt ihr viel Frucht. Und so weiter und so fort. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, da steht nicht Logos, da steht nicht Graphe, da steht Rhema. Rhema sind direkte Aussprüche von Gott in die Situation hinein, das heißt Offenbarungsworte von Gott. Und Gott möchte, dass wir in ständiger Offenbarung leben. Gott hat gesagt, er will, dass du und ich unter einem offenen Himmel leben. Wir sind berufen, unter einem offenen Himmel zu leben. Wenn ihr in mir bleibt, sagt er, und meine Worte, meine Rhema in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen von meinem Vater im Himmel. Lass uns noch schnell ein paar Bibelstellen lesen, die ich euch mitgeben will. Und dann, das andere machen wir nächste Woche. Aber ich würde sie doch gerne noch mit euch sprechen. Ich brauche nur ein paar Minuten. Johannes 17, Vers 22 sagt er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, die Herrlichkeit, die du mir, Vater, gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Merkt ihr das schon wieder? Ich in ihnen. Meine Absicht ist, bisher war ich nicht in ihnen, aber die Absicht ist, ich will in ihnen wohnen. Ich in ihnen, so wie du zurzeit in mir lebst, Gott. So wie du, Vater, jetzt in mir lebst, so will ich mal in ihnen leben. Das wird geschehen, nachdem das Opfer geschehen ist. Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich in ihnen. Ich meine, Jesus hat doch nicht irgendwie was am Kopf gehabt, dass er sagt, ja, ich wohne in euch. Aber ihr müsst verstehen, das meine ich nicht wirklich so. Das ist nur so einfach so ein Bild, ne? Ich wohne in euch. Ne? Hey, weißt du, dann würde ich sagen, Jesus, dann kannst du das kann man eine Pfeife rauchen, sowas. Ja? Dann glaube ich dir das auch nicht mit dem Blut, das musst du nicht so eng sehen mit dem Blut. Und mit Gerechtigkeit und Rechtfertigung, ja, das musst du nicht so eng, das ist eigentlich nur ein Bild. Ja, und dass wir in ihm alle Zeit den Sieg haben, ja, musst du nicht so eng sehen. Verstehen? Weißt du, wir sind theologisch so verdorben, so verseucht, wir erlauben uns sagen, das nehme ich ernst, das nehme ich nicht ernst. Und ich nehme alles ernst, was Jesus sagt. Und wenn Jesus sagt, er wohnt in mir, dann wohnt er in mir. Hallo? Wenn er sagt, ich wohne in dir, dann wohnt er in mir. Hallo? Und wie wird das zu einer Offenbarung? Dass du hergehst, das geschieht nicht dadurch, dass ich dir mal die Hand auflege und sage, du, er ist in dir. Da sagst du, ich weiß, Herbert, aber weißt du, du musst zum Herrn gehen. Du musst Beziehung mit ihm haben und sagen, Jesus, ich möchte es als göttliche, übernatürliche Offenbarung in mir haben. Ich möchte wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, du, Herr, lebst in mir. Und da würde ich nicht eher von Gott weggehen, bis ich weiß, dass ich weiß. Er lebt in uns. Da lebt er. Wenn Dämonen Körper leben, warum soll der allmächtige Gott nicht das tun können? Frage ich dich nochmal. Jesus wohnt in uns. Jesus lebt in uns. Hier drin. Du kannst mal deine Hand auf deinen Körper legen, wenn du Jesus angehörst. Und dann kannst du wissen, da drin ist Jesus. Da drin lebt eine Person. Der ist nur ein Unterschied. Jesus ist sanftmütig und er ist gütig. Weißt du, Dämonen gehen her, sie zwingen Menschen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, richtig? Sie zwingen Menschen wirklich, schlimme Dinge zu tun. Sie beherrschen sie. Der Herr aber leitet uns in Sanftmut. Der Herr könnte natürlich hergehen, der starke Herr, der in uns lebt, er könnte sich verhalten wie ein Dämon, das ist aber seine Natur und allem fremd, er ist Liebe. Er könnte hergehen, sagen, so, du sitzt da zu Hause auf deiner Couch, die Welt geht verloren und du willst nicht der Träger des Körpers sein. Jesus könnte jetzt in dir aufstehen und sagen, aufstehen! Auf den Luisenplatz, Marsch! Stopp! Hand auflegen auf den! Stopp! Er ist allmächtig, könnte er das? Könnte er das? Aber er ist kein böser Dämon. Er ist voller Güte, voller Liebe. Und er bittet. Wir bitten an Christi statt dieser verlorenen Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen gebeten an der Stelle von Jesus? Du musst zu Jesus kommen. Lass dich versöhnen mit Gott. Natürlich könnte Gott uns austreiben und hinaustreiben, wie Dämonen ausgetrieben werden. Aber er tut es nicht. Gott ist unser Vater. Und er bittet uns als seine Kinder. Er sagt, mein Sohn Herbert, würdest du bitte das gehen? Meine Tochter, so würdest du bitte gehen? Würdest du mich bitte zu den Verlorenen tragen? Würdest du mich bitte zu den Trauernden tragen? Würdest du mich zu denen tragen, die in ihrem Sumpf des Lebens untergehen? Würdest du mich da bitte hintragen? Und dann sagen wir, ja, Herr, gerne, wo möchtest du mich hintragen? Und dann leitet er uns durch den Geist. Wie war es dieser Philippus, der in Samaria predigt, mitten in einer Erweckung? Hab ich gesagt, oh Mann, haben die anderen nichts gehört, musste er den Philippus nehmen. Da waren doch inzwischen auch andere Gläubige. Aber der Philippus, dem wird gesagt, geh gegen Mittag auf die Straße, die nach Gaza führt. Und dann dort auf dem Weg nach Gaza, er kommt dorthin. Und dann kommt dieser Mann aus Äthiopien, dieser Kämmerer, dieser Eunuch aus Äthiopien, kommt da mit seinem Wagen vorbei. Er liest den Propheten Jesaja. Und der Philippus, und der Geist sagt zum Philippus, halte dich zu diesem Wagen, geh, begleite ihn, lauf neben diesem Wagen her. Philippus geht rüber. Und dann sagt er, verstehst du, was du da liest? Der Mann sagt, nein, ich habe doch niemand, der es mir erklärt. Unsere Welt draußen ist voll von Menschen, die nicht wissen, was links und rechts und geradeaus ist. Und weißt du, sie haben niemand, der es ihnen erklärt. Es wird Zeit, dass du und ich es ihnen erklären, wo immer wir sind, dass wir es ihnen erklären. Ich habe doch niemand, der es mir erklärt. Und wir sollten es ihnen erklären, deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Verwandten. Erkläre ihnen das Evangelium. Erkläre ihnen die gute Nachricht von Jesus. Verstehst du? Geh nach Gaza gegen Mittag. Er geht dorthin. Er transportiert den Heiligen Geist und Jesus dorthin. Der Heilige Geist sagt, jetzt halte ich zu dem Wagen. Und dann erklärt ihm das Evangelium. Diesem Mann geht eine Kerzenfabrik auf, der sagt, wow, diesen Jesus will ich haben. Was hindert es, mich taufen zu lassen? Sie steigen runter und werden er lässt sich taufen in den Namen Jesu. Es ist so stark. Warum? Weil Philippus sich gebrauchen ließ. Weil Philippus auf dem Weg war. Sie sagen, boah, so eine Erfahrung. Wie der Philippus will ich auch machen. Ich weiß nicht, ob du ein paar Stunden Richtung Gaza laufen würdest, um diesen Auftrag zu erfüllen. Aber Herr, das ist heute schon sehr heiß. Aber du hast ja bestimmt auch noch andere Kinder auf dem Weg, Herr. Da auf dem Weg. Sprich doch zu Bruder sowieso. Ich weiß, der wohnt da an der ersten Pampabaum links Ecke. Schick den doch nach Gaza her. Denn von mir aus ist es weiter. Also ich weiß, da leben Gläubige, die sind näher dran. Schick sie. Ja, Gott, wenn du Gott auf Gott hören würdest, würde er sagen, die sind genauso taub, genauso herzlos, genauso blind wie du. Ich habe gehofft, dass ich dich wenigstens kriege. Das ist das Problem, das Gott hat, der in uns wohnt, der in uns wohnt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich in ihnen, Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in den Leiden, sagt der Apostel Paulus, für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Körper, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib. Hallo Gemeinde, du bist der Körper Christi auf der Erde. Wir sind sein Leib. Ich bin ihr Diener geworden. Ich überspringe, die Zeit rennt uns das Ganze. Ich lese an. Ich bin, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort, das Logos Gottes zu vollenden. Wie, also vollenden, das Wort wörtlich heißt, auf ein Vollmaß zu bringen, zum Übermaß zu bringen. Bis dahin, den Gläubigen war nicht so bekannt, nicht so klar bekannt, theologisch auch bekannt, dass Christus in uns wohnt. Und deshalb bekam der Apostel Paulus nochmal eine besondere Offenbarung, weil viele hatten das Logos, was haben wir gelernt aus der Schrift? Jesus ist das Logos, richtig? Das Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Viele haben gehört, dieses Logos, Jesus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Er hat für alles bezahlt. Er ist begraben, er ist auferstanden und ist zum Himmel gefahren. Man hat viel von dem Logos gewusst. Jetzt kommt Paulus und sagt, ich muss das Logos, das, was über Jesus ist, jetzt auf ein Vollmaß bringen. Ich muss das, was den Gläubigen bisher noch nicht so klar ist, das muss ich jetzt den Gläubigen mitgeben, schreiben. Und deshalb schrieb er das. Und horch mal, was er schreibt. Er sagt, das Wort Gottes, das Logos Gottes, nämlich Jesus, zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten, also von den Äonen her und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart ist. Und Vers 27, ihnen, den Heiligen, und den Menschen in dieser Welt, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen sei. Was, Paulus, du schreibst und schreibst. Was ist denn das Geheimnis? Was ist jetzt so anders? Ja, Jesus starb. Jesus bezahlte für unsere Sünden. Er ist gestorben. Er ist begraben. Er ist auferstanden. Er ist zum Himmel gefahren. Nun ist doch alles gut. Unsere Schuld ist bezahlt. Paulus sagt, nein, das Logos, das über Jesus, muss noch zum Abschluss gebracht werden mit einer ganz, ganz wichtigen Tatsache. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten, von den Äonen her verborgen war, jetzt aber in den Nationen offenbart ist. Und das ist Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bis dahin war es unvorstellbar, dass Gott in einem Menschen wohnt. Paulus sagt, das muss ich euch jetzt mal richtig klar darstellen. Gott wohnt jetzt in euch. Das ist nicht nur Vergebung, das ist nicht nur Bezahlung für die Schuld. Er ist nicht nur das Tragen für die Krankheiten. Er ist nicht nur, dass er all deine Krankheiten und all deine Gebrechen auf sich lud. Nein, sagt er, jetzt ich bringe es zum Abschluss, was über Jesus zu wissen ist und was man über Jesus wissen muss. Christus ist jetzt in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Christ in you, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist es. Und das ist dieser Unterschied. Weißt du, zu beten, die meisten Christen beten, als wenn dieser Jesus irgendwo da weit draußen ist, als wenn er sich im Universum, in den Galaxien verirrt hätte. Hallo Jesus, wir haben gerade Probleme. Weißt du, wenn ich Jesus wäre, ich würde aus dem Bauch rufen, hallo, ich bin hier. Ja? Ich würde das echt machen. Also wenn ich Jesus wäre, sagen, du, ich bin hier. Ich war gestern sowas von erschöpft. So erschöpft, dass ich gesagt habe, oh Mann, ich bin heute nicht in der Lage, hier zu predigen. Ich habe dann in der Nacht noch angerufen, Vera, ich habe gesagt, Vera, wie sieht's aus? Kannst du heute predigen? Und dann habe ich gesagt, nee. Dann hat sie gesagt, ja, sie will sich heute dann noch vorbereiten und noch Abschluss bringen. So. Aber dann sage ich, nee, ich habe doch der Gemeinde versprochen. Ja. Marita sagt, du hast den Leuten versprochen, dass du am Sonntag sprichst. Sag ich, du hast recht. Ich habe dann um 12:30 nochmal angerufen, dachte, ich spreche auf AB, aber dann sage ich, du, ich predige. Ich werde doch predigen. Dann sage ich zu mir, Herr, ich brauche deine Kraft. Dann sagt er, ich bin deine Kraft. Das war so klar. Ich bin deine Kraft. In mir. Ich bin deine Kraft. Weißt du, ich habe gedacht, gerade hatte ich mich noch hingelegt. Es war schon dann so Richtung Mitternacht. Da habe ich gesagt, nee, ich schaffe das nicht. Ich bin einfach so müde, Körper, so erschöpft. Und dann bin ich aufgestanden. Ich bin deine Kraft. Dann bin ich aufgestanden, dann bin ich in mein Büro gegangen. Da habe ich mich hingesetzt. Dann habe ich ein paar Stunden gearbeitet und gelesen. Und du, ich wurde munterer und fitter und frischer und lebendiger. Und, oh, weißt du, da habe ich gesagt, oh, wie schade, wenn ich jetzt nicht doch gekommen wäre. Aber vielleicht hättet ihr auch lieber die Vera dann heute haben können, aber das ist ja auch, die kommt ein andermal dran. Weißt du, er sagt, ich bin deine Kraft. Ich bin deine Kraft. Und da habe ich etwas erlebt. Ich habe gedacht, das geht nicht. Aber dass der Herr Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann kommt seine Kraft zur vollen Entfaltung. Herr, ich bin nicht in der Lage, das zu tun. Ich bin nur erschöpft. Aber er sagt, gib mir Kraft. Er sagt, ich bin deine Kraft. Ich bin dein. Und da muss ich, ja, es ist doch wahr, Herr. Du bist in mir. Ich werde aufstehen, selbst egal wie es ist. Und ich stehe auf. Und ich mache das jetzt. Und ich tue das jetzt. Und ich merkte, wie die Kraft des Christus freigesetzt wurde und sich entfaltete. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. 2. Korinther 13, 5. Prüft euch, untersucht euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder kennt ihr euch selbst nicht? Wisst ihr über euch nicht Bescheid? Hör ich was an. Kennt ihr euch selbst nicht, dass Christus, Jesus Christus in euch ist? Er sagt, untersucht euch doch mal. Stellt euch doch mal dem. Untersucht doch mal. Schaut doch mal an euch. Habt ihr es nicht verstanden, dass der Jesus Christus in euch ist? Ich habe gedacht, Paulus sagt, der Kampf um die Gemeinden, die ich habe, um alle vollkommen in Christus darzustellen, richtig? Was haben wir davor gehabt, vor 14 Tagen? Jesu Kampf, seinen Jüngern klarzumachen, ich lebe doch in euch, oder der Vater lebt in mir und ich werde mal in euch leben. Der Vater, sie haben es nicht verstanden. Der Vater lebt in mir, deshalb tue ich diese Werke. Und die Jünger haben gesagt, naja, schöne theologische Story. Gefällt mir. Hat sonst noch keiner bisher gesagt. Ja? Ja, mal was Neues. Ne? So ein Rabbi, der neue Ideen hat, den lieben wir. Ja? Okay. Nein, aber weißt du, und bis zum Sterben, bis zum Kreuz. Philippus, der Vater ist doch in mir, kapier's doch mal. Er bekniet sie, er bekniet sie, er bekniet sie, er bekniet sie, er bekniet sie und sie kapieren's nicht. Und Paulus sagt, ich beknie die Gemeinden, ich sage ihnen, dass Jesus in ihnen lebt, ich sage, Christus ist in euch, Christus ist in euch. Und Paulus sagt, wir kapieren es nicht. Sagt deinem Nachbarn, ich kapiere es. Christus ist in mir. Christus ist in mir, ich kapiere es. Untersucht euch, prüft, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch nicht selbst, dass Jesus Christus in euch ist? 2. Korinther 13, 5 steht in deiner Bibel. Hallo. Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Das heißt, dass ihr noch nicht für das Reich Gottes gemacht seid. Christus noch nicht aufgenommen und so weiter. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus. Nicht mehr lebe ich. Wenn ich lebe, sage ich, Herr, ich bin zu erschöpft, geht nicht. Aber dann, Christus, der Stärkere, in mir. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr entscheide ich, nicht mehr bestimme ich, nicht mehr entscheide ich, wo ich hingehe, nicht mehr entscheide ich, welche Berufung ich leben will. Nein, die Entscheidungen trifft der, der in mir lebt, der mich erlöst hat, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Der entscheidet in meinem Leben, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Paulus sagt, Christus ist für alle gestorben, damit wir uns nicht mehr selber leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Christsein bedeutet, ich lebe mit diesem Jesus, auch wenn es mir manchmal vielleicht nicht schmeckt. Aber ich lebe mit ihm und ich gehe mit ihm und ich laufe mit ihm und ich werde mich nicht abbringen lassen. Epheser 3,17, zwei Verse haben wir noch. Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Kat Eukeo, wohnen. Das Wort von Kata bedeutet durch und durch. Eukeo, wohnen. Es bezieht sich auf einen festen und dauerhaften Wohnsitz. Der Apostel Paulus sagt an die Epheser, ihr müsst begreifen, dass auf dieser Erde, die ihr zu Christus gehört, dass Gott der Allmächtige, Jesus sein Sohn, der Heilige Geist, aber wir bleiben hier bei Jesus, dass Christus in euch wohnt. Er hat, solange ihr auf der Erde seid, einen ständigen Wohnsitz bei euch genommen. Wenn du Jesus suchen willst, dann weißt du, wo er ist, da drin, wenn du Christ bist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist, was Paulus sagt, er hat einen dauerhaften Wohnsitz. Da wohnt er jetzt, das ist seine Adresse, er lebt in uns. Wir sind mit Christus unterwegs und er mit uns. Philipper 4, Vers 13, deshalb sagt Paulus, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, der mich stark macht. Ich habe gedacht, ich kann nicht. Und dann kommt die Kraft des Christus empor. Und auf einmal kannst du doch. Dann geht's doch noch. Auf einmal funktioniert's wieder. Da erlebst du Wunder. Da erlebst du Übernatürliches. Da gehst du über das Normale hinaus. Und auf einmal lebst du tatsächlich diese unsichtbare Kraft, die reale, unsichtbare Kraft, dieser unsichtbare Jesus, der unsichtbare Heilige Geist, die in mir leben, die kommen und bringen mal in meinem Körper eine Energie hervor, dass kein Red Bull und kein sonstiger Bulle machen könnte. Okay. Philipper 4,13 steht wörtlich, alles vermag ich in dem mich stark machenden. Alles vermag ich, indem ich stark mache, indem der mich stark macht. Stark, wer wieder anders kräftigt, okay, ich will es kräftigen, dann nein, machen wir ein andermal, da gehen wir jetzt nicht weiter. Also, Abschlusssatz. Du und ich, wir sind nicht berufen, als gute Christen in dieser Welt zu leben. Wir sind in erster Stelle dazu berufen, mit Jesus zu leben. Nicht als Christ zu leben, als Christ, mit Christus zu leben. Wenn du aber mit Christus lebst, dann wird das Christsein auch nach außen sichtbar werden. Wenn man versucht, als Christ zu leben, versucht man, Regeln zu befolgen, dass man auch nicht auffällig wird. Zu Hause ist man anders dann vielleicht als in der Gemeinde. Da bist du in der Gemeinde, da haben wir dieses Holy Smiling drauf und dieses wunderbare Worship Dancing und alles Mögliche. Und wir gehen her, als wenn wir die geklänzten Bürger dieses Planeten sind. Aber wenn sie losgelassen werden manchmal. So, ich muss nach außen einen guten Schein bewahren. Sie müssen alle sehen. Siehst du, Bruder, beim Lobpreis, ich heb die Hände besonders hoch. Höher als andere. Ja. Ach, und dann, da steht der andere hinter und sagt, ich muss immer wieder noch lachen, als ich junger Christ war. Ich weiß nicht, weißt du, da habe ich so gestanden, irgendwie habe ich so angebetet. Und dann war nach dem Gottesdienst, kam dann jemand und sagt, Herbert, wenn du anbetest, du hast an der rechten Hand drei Finger nach oben und zweimal nach unten, kannst du bitte zum Lobpreis alle Finger hoch machen? Da siehst du mal, was Leute für Probleme haben, ne? Du, da habe ich alle Finger hochgebracht und ich war so erlöst. Oh Mann. Religion. Hey, Religion ist zum Kotzen, hallo. Ist mir schlecht. Macht mir große Übel. Okay, Religion macht mir große Übel. Als Jesus kam, war das Ende von Religion. Er sagt, Schluss mit Religion, Schluss mit Leistung. Ich bringe was Neues. Ihr gebt mir euer Leben und ich ziehe bei euch ein. Ihr braucht Kraft, Ich bin in euch stark und mächtig und ich wirke durch euch. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt, untersucht euch. Versteht ihr denn nicht, dass er in euch ist? Bitte ihn, sag, Herr, offenbare dich mir. Und da brauchen wir Zeit mit Jesus. Weißt du, die meisten Leute verbringen ihre Zeit mit Jesus. Und dann erzählen sie ihm eine halbe Stunde, was alles schiefgelaufen ist, wie blöd sie sich wieder benommen haben, wie viele tausend Ängste sie hatten. Oh Herr, aber jetzt ist schon spät, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Hey, hast die ganze halbe Stunde vergeudet. Da hättest du wirklich einen Döner und eine Pizza, hätte dir besser getan und eine Cola dabei. Das hätte dir besser getan als dieses Lamentieren da. Geh doch her und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche eine göttliche Offenbarung. Ich brauche diese Offenbarung, dass du in mir lebst, dass du in mir wohnst und dass du der Größere in mir ist. Herr, du bist größer als meine Ängste. Herr, du bist größer als meine Krankheit. Herr, ich stolper jeden Tag 5-mal über meine eigenen Füße. Und ich denke, wieso stolper ich? Herr, ich bete, du bist in mir. Ich bitte um eine göttliche Offenbarung, dass in mir das mal so klar wird. In mir ist der Größe. Und dann werden wir aufhören, auch zu stolpern. Dann werden wir aufhören, uns auf die Umstände zu konzentrieren. Was sagt der Hebräerbrief? Schaut weg, wegschauen auf Jesus. Aber wir schauen die Angst an, wir schauen die Probleme an, wir schauen unseren Bruder und Schwester an, die wieder so komisch waren. Wir schauen immer Umstände an. Und die Bibel sagt, schau doch mal weg von all dem und schau mal auf Jesus. Und dann kriegst du eine Offenbarung. Da wohnt er, da wohnt er. Wenn du begriffen hast, dass er da wohnt, verändert sich dein Leben. Dann hörst du auf zu leisten, brauchst du nie wieder fromm sein, dann lebst du einfach nur mit Gott. Du brauchst dann nie wieder fromm sein. Brauchst du jetzt schon nicht fromm sein. Nur dein Frommes, leg es ab, verbuddel es im Garten, schreib auf einen Zettel, ich lege meine Frömmigkeit ab und dann geh in den Garten und buddel dahin oder verbrenne es sonst irgendwo. Schreien so, heute ist meine Frömmigkeit beendet. Ich will jetzt leben, ich will den Sohn Gottes, mit dem will ich leben. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das will ich erleben, das will ich sehen, das soll mir offenbar werden. Amen? Amen. Ich habe fertig. Okay. Leute, wenn wir das begreifen, dann wird alles anders. Wenn du das begreifst, wird alles anders. Dann wird alles anders. Oh Mann. Schließ mal deine Augen, wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt, schließ mal so deine Augen. Sag einfach so dem Herrn, für dich selber, nicht, brauchst mir nicht nachsprechen. Herr, ich möchte eine Offenbarung von dir. Ich möchte, dass eine übernatürliche, göttliche Offenbarung erfahren, dass über dieses Wissen, dass du in mir lebst. Und ich möchte diese Offenbarung, ich will dich erkennen, der in mir ist. Ich will dich erkennen, der in mir ist.